Job oder Flop? Wie viel Traum steckt wirklich in deinem Beruf? Der Podcast über vermeintliche Traumjobs und Jobs, die besser sind als ihr Ruf. Von und mit Dominik Böcker.
Wenn man anfängt, dann fängt man ja mit kleinen Operationen an. Und bei kleinen Operationen gibt es in der Regel, kann es auch Komplikationen geben. Jeder hat schon Komplikationen gehabt, jeder, der operiert. Und wenn er keine Komplikationen hatte, dann hat er auch noch nicht operiert er nicht. Und das ist schon schwierig am Anfang so. Dann hat man so kleine Komplikationen, zum Beispiel bei einer Bandscheibe, dass da Nervenwasser aus der rausläuft und was eigentlich nicht sein sollte. Und da hat man schon Schwierigkeiten. Das lernt man, damit umzugehen. Man kann das auch natürlich mit seinen Kollegen besprechen. Aber das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Und es gibt ja immer wieder so Phasen, wo man, wenn mal irgendwas mal passiert ist, wo man sagt, man will den Job vielleicht hinschmeißen. Das ertrage ich nicht. Und man muss auch sagen, und je weiter man kommt, je gefährlicher die Operationen möglicherweise werden, desto gefährlicher werden in der Regel auch die Komplikationen, wenn was passiert. Und das ist schon sehr schwierig, manchmal damit umzugehen. Die Chirurgen brauchen einen gewissen Verdrängungsmechanismus dafür, weil wenn sie da ewig das mit sich rumschleppen würden, dann würde sie das so doll bremsen, dass sie gar nichts mehr machen können.
Willkommen zu einer neuen Folge von Job oder Flop, wie viel Traum ist dein Beruf? Heute spreche ich mit Professor Dr. Uwe Kehler, nicht nur Chefarzt für Neurochirurgie, sondern zudem einer der renommiertesten Wirbelsäulen- und Hirnchirurgen Deutschlands. Dr. Kehler ist der Mann, der täglich Entscheidungen trifft, die teilweise sogar über Leben und Tod bestimmen. Ein Arzt, der nicht nur operiert, sondern Menschen Hoffnung gibt, wo andere längst aufgegeben hätten. Wie er diesen Weg gegangen ist, wie man mit diesem unfassbaren Druck umgeht und ob ein Beruf, der so viel fordert, trotzdem ein Traumjob sein kann, das verrät uns Dr. Uwe Kehler hoffentlich gleich bei Job oder Flop. Aber erstmal sage ich Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Herr Dr. Kehler, würden Sie, bevor wir gleich in medias res gehen und so Ihren Weg einmal beschreiben, mit mir eine kleine Schnellfragerunde starten, damit wir Sie so ein bisschen näher kennenlernen können?
Gerne.
Fangen wir mal an. Sind Sie Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher.
Sind Sie introvertiert oder extrovertiert?
Wenn ich hier sitze, bin ich bestimmt nicht ganz introvertiert.
Was ist Ihr wichtigstes Werkzeug im Job?
Meine Hände.
Was ist denn ein absolutes No-Go im Job?
Lügen, Unehrlichkeit.
Was schätzen Leute an Ihnen, wenn sie die geben sollte, die sie nicht mögen?
Oh, mein Arbeitseinsatz.
Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Und welcher Job würde Sie noch reizen, außer Ihrem eigenen?
Früher wollte ich immer Pilot werden und finde das heute auch immer noch super gut, aber bin eigentlich glücklich, dass es nicht geworden
ist. Lieber Herr Dr. Kehler, vielen lieben Dank erstmal für den schnellen Einstieg in unser Gespräch. Würden Sie sagen, direkt am Anfang, Sie haben Ihren Traumjob gefunden?
Ja, ich würde das schon sagen, wobei ich mir vorstellen könnte, das ist nicht der einzige Traumjob. Es gäbe sicher andere Jobs, aber ich finde schon, dass sich das auch so mit der Zeit so ausgestaltet hat, dass es durchaus ein Traumjob ist. Wobei natürlich auch ein Traumjob hat Höhen und Tiefen. Darüber werden wir sicherlich auch gleich noch reden.
Ja, ganz bestimmt sogar. Ich habe es ja im Intro so ein bisschen anklingen lassen. Sie sind ja ein Neurochirurg und das ist in meiner persönlichen, wahrscheinlich nicht zertifizierten, aber persönlichen Werteskala bei Ärzten relativ in den Champions League-Rängen weit oben. Ich glaube dann noch Herzchirurg, glaube ich, hätte ich noch da oben, sonst wüsste ich jetzt erstmal gar nicht mit Abstand, was da sonst noch so gibt. Wie würden Sie denn jemandem erklären, der sich überhaupt nicht mit der Materie auskennt, was Sie so tun?
Auch relativ einfach. Alle Erkrankungen des Gehirns und der Wirbelsäule, die man operativ behandeln kann oder beheben kann, diese Erkrankungen, zum Beispiel eine Raumforderung im Gehirn, eine Blutung im Gehirn, ein Bandscheibenvorfall, das, was man wegmachen kann, mache ich weg. Und ich finde eigentlich, dass es ja eigentlich nur ein gutes Handwerk ist, Und natürlich profitieren die Neurochirurgen schon, dass der Beruf so ein bisschen heroisiert wird. Auf der anderen Seite ist es aber ein tolles Handwerk. Mhm. Und ich kann überhaupt gar keinen Motor reparieren, weil ich das gar nicht kann. Aber der Mechaniker, der das jeden Tag macht, der hat überhaupt kein Problem damit. Ich habe kein Problem damit, einen Gehirntumor zu entfernen. Und so ist das halt anders. Aber es ist also gar nicht so speziell ist, aber natürlich profitieren wir ein bisschen davon, dass das so heroisiert wird.
Jetzt würde mich natürlich sehr interessieren, wie Sie dort gelandet sind, wo Sie sind. Also als einer der renommiertesten Neurochirurgen Deutschlands zu gelten, das kommt ja nicht von ungefähr. Das ist bestimmt auch nicht von heute auf morgen, sondern es ist ja ein langer Weg gewesen. Können Sie uns da so ein bisschen mitnehmen? Wie waren die Anfänge im Studium, im Job? Wie ging das Ganze los?
Naja, das Studium war erstmal nicht ganz ohne Hindernisse, weil ich nicht der beste Schüler war. Und ich bin deshalb ins Ausland ausgewichen. Ich habe 3 Jahre in Rumänien studiert, bevor ich dann nach Deutschland zurückgewechselt bin. Und dann muss ich sagen, während des Studiums, insbesondere als es dann losging, auch mit der klinischen Medizin, am Anfang macht man ja viel Theorie, aber dann macht man viel Klinik, da muss ich sagen, es hat mir alles gefallen. Und als ich Augenheilkunde dafür gelernt habe, wollte ich Augenarzt werden. Als ich Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde gelernt habe, wollte ich HNO-Arzt werden. Und so hat mir eigentlich alles gefallen. Mir haben etwas mehr die chirurgischen Fächer gefallen, das muss ich schon sagen. Und dann war es einfach bei mir ein Zufall, als ich studiert habe, ich gedacht, irgendwann muss ich ja mal an meine Doktorarbeit denken. Und als ich gerade diesen Gedanken hatte, stand ich vor der Neurochirurgie im UKE. Dort habe ich nämlich meinen klinischen Teil gemacht des Studiums. Und bin ich reingegangen, habe gefragt, ob es denn eine Doktorarbeit für mich gäbe. Und dann habe ich meinen späteren Doktorvater, auch meinen späteren Chef in Lübeck getroffen. Der hat mir eine, ja, ich habe was für Sie. Und dann habe ich mich halt damit beschäftigt. Das ging so um relativ gutartige Hirntumoren im Kleinhirnbereich. Dann habe ich mich damit beschäftigt und dann habe ich da irgendwie, war ich so gefangen davon, das hat mich so fasziniert. Und dann habe ich das entsprechend weitergemacht und bin da hängen geblieben.
Hängen geblieben ist gut bei Hirntumoren. Ich bin komplett unbefleckt, was dieses ganze Medizinische angeht. Also verzeihen Sie bitte, wenn ich da irgendwelche Sachen frage, wo Sie sagen, was ist denn das überhaupt für eine Frage? Aber wie stelle ich mir so ein Studium, Sie sagen, das eine ist Theorie und das andere ist das Praxis, der praktische Teil. Wie muss man sich so einen praktischen Teil in der Ausbildung bei der Neurochirurgie vorstellen?
Naja, das Studium ist erstmal, hat zwei, in der Regel so zwei theoretische Jahre und dann 4 praktische Jahre, aber dann ist man erst Arzt. Da hat man noch keine Ahnung von Neurochirurgie. Die neurochirurgische Ausbildung, die beginnt halt erst nach dem Studium. Und da ist es so, dass man halt viele, viele Jahre braucht. Die Facharztausbildung ist 6 Jahre. Aber nach 6 Jahren kann man viele Sachen immer noch nicht. Aber man kommt halt immer weiter und lernt halt die verschiedenen Operationstechniken. Man lernt vor allen Dingen auch die Indikation. Die Indikation zu einer Operation ist häufig das A und O, ja.
Was bedeutet das?
Bei der ganzen die Indikation, um etwas zu operieren.
Ach so.
Also bestes Beispiel ist natürlich Bandscheibenvorfall. Mhm. Sie hören ja alle, dass wie viele Wirbelsäulenoperationen heute vielleicht zu viel gemacht werden oder nicht. Und da ist es ganz wichtig natürlich, dass die Indikation zu einer Operation gut stimmt. Und das lernt man über die Jahre. Dann ist es auch so, dass man natürlich die Handfertigkeit, die lernt man natürlich auch über die Jahre und über die Menge der Operationen. Wenn Sie ganz wenig operieren, können Sie nie ein guter Operateur werden. Sie müssen immer ganz viel operieren, um Ihre Fertigkeit zu schulen, weiterzuentwickeln und dann aber auch auf diesem hohen Niveau zu halten. Deshalb ist es wichtig, ein Operateur, der wenig operiert, der ist in der Regel mit Vorsicht zu genießen. Also man muss ganz viel machen, um gut zu sein.
Sie hatten ja gerade davon gesprochen, dass es für Sie viel in Richtung Handwerk geht, das Ganze, was Sie tun. Verstehe ich auch voll, weil auch die Hände natürlich das wichtigste Instrument bei Ihnen sind. Würden Sie sagen, man braucht, um ein guter Neurochirurg sein, also eher Erfahrung oder Talent?
Naja, beides braucht man. Also das geht, es gibt sicher Leute, die haben 2 linke Hände, die werden nie ein guter Handwerker und auch kein guter Neurochirurg. Also man braucht ein Talent, aber man braucht auch ganz viel Erfahrung. Und diese Kombination von beiden, die ist nachher gut.
Und das geht dann auch nur über die Jahre.
Das geht über die Jahre. Und dann ist es halt so, wenn man ein bestimmtes Alter hat, dann wissen wir ja, dass die Manualität etwas abnimmt. Mhm. Das können Sie aber mit der Erfahrung mehr als kompensieren. Aber irgendwann, und deshalb soll man mit 70 oder 75 spätestens auch aufhören, weil dann kann man das nicht mehr alles kompensieren mit der Erfahrung.
Okay, aber dann kann man noch gut daneben stehen und sagen, jetzt achte mal darauf oder achte mal darauf. Warum denken Sie, glauben viele Menschen, dass Arzt oder Neurochirurg ein absoluter Traumjob ist? Und das kann ja nicht nur davon kommen, dass alle Grey's Anatomy und die anderen Arztserien im Fernsehen geschaut haben.
Naja, sicherlich ein für den Außenstehenden, der meint immer, na, da werden tolle Sachen gemacht, da werden hochtechnologisierte Sachen gemacht, da wird mit dem Mikroskop operiert, aber auch natürlich dieses Image, was die Ärzte und insbesondere auch die Neurochirurgen haben, das erscheint nach außen immer so super, scheint vielleicht auch manchmal einfacher, als es ist, diese ganze Sache umzusetzen. Und ich glaube, dieses Paket macht das so aus, dass so ein gutes Image da ist und natürlich aber auch, weil sie ja auch wissen, dass man vielen sehr gut helfen kann. Und das ist natürlich auch unsere eigene Motivation und Befriedigung in dem Beruf, auch für alle anderen Entbehrungen, die man hat.
Was wären das für Entbehrungen beispielsweise?
Die Entbehrungen sind natürlich insbesondere die langen Arbeitseinsätze. Mhm. Auch wenn heute natürlich wir haben ja ein Arbeitszeitgesetz und dann damit ist das natürlich alles so ein bisschen reduziert. Aber um so weit zu kommen, müssen die doch ziemlich viel investieren. Sie haben natürlich auch die Dienste, die Nachtdienste, die sie zumindest lange Zeit machen müssen. Und das ist schon eine ganze Menge Entbehrung. Und man muss natürlich, jedenfalls war es bei mir so, und wenn ich frei hatte, dann hatte ich ja nicht frei, dann habe ich, gelernt, Anatomie gelernt, die Zugänge gelernt, gelesen, aber auch veröffentlicht, was man natürlich, wenn man eine Karriere machen möchte in der Neurochirurgie auch relativ wichtig ist, dass man nicht nur operiert, sondern dass man möglichst auch noch ein bisschen publiziert nebenbei.
Mhm. Ja, das hatte ich bei einem Gespräch mit einem Feuerwehrmann hier auch im Podcast, der gesagt hat, gerade diese Nachtdienste, sondern alle 3 Stunden mal auf, raus und dann wieder 2 Stunden, dann wieder schlafen und dann wieder raus, das macht dann auf Dauer dann echt mürbe.
Ja, das ist, die Nachtdienste sind schon schwierig. Als Junger steckt man das ja noch einigermaßen weg, aber das über die Jahre wird das doch schon schwieriger. Und wenn sie dann die ganze Nacht gearbeitet haben, dann müssen sie auch wieder in den Tagesrhythmus reinkommen. Das ist manchmal nicht ganz einfach.
Das glaube ich, das glaube ich. Was ist denn das, was Sie an Ihrem Job so lieben? Sie haben gerade schon gesagt, Leute helfen. Natürlich ist das so eine intrinsische Motivation, die Sie da haben. Ist es auch das, was Sie da in diese Richtung hat gehen lassen?
Nein, also natürlich das Helfen, das ist natürlich das Schönste. Und wenn man einen Patienten behandelt, der vielleicht seit 20 Jahren Schmerzen hatte und dann hat keine Schmerzen mehr plötzlich, das ist natürlich schon eine tolle Motivation. Aber natürlich auch das Handwerkliche, das finde ich auch immer noch faszinierend. Mhm. Über kleine Löcher im Schädel tief im Kopf operieren, das ist schon unter mikroskopischer Sicht vielleicht noch neuronavigiert und mögliche verschiedene Funktionen überprüft mit dem Monitor. Das ist schon eine Herausforderung und das macht immer noch Spaß.
Ist das wirklich so, wie man das halt kennt aus irgendwelchen Reportagen oder aus Filmen, dass sie dann da mehr oder weniger nur mit Computern im Kopf rumgucken und dann mit den Händen?
Ja, wir gucken in der Regel schon durch das Mikroskop, aber wir gucken ja nicht dann dort, wo wir operieren, sondern gucken geradeaus. Oder wir haben heute ja auch solche 3D-Brillen, dass wir nur noch auf den Monitor gucken und dann irgendwo operieren. aber das spielt nur ein weniger eine Rolle. Aber diese feinen Sachen durch kleine Sachen ganz zart operieren, aber auch nichts kaputt machen dürfen, das ist schon auch eine Herausforderung. Und natürlich ist es auch so, dass man ja häufig, gerade bei schwierigen Sachen, mal so eine Gratwanderung hat. Es geht alles super gut oder es gibt doch mal eine ordentliche Komplikation geben. Also es ist schon auch ein erheblicher Spannungsbogen dabei. Mhm. Nicht bei allen Operationen, aber bei einigen, nicht?
Das meine ich auch gerade im Intro. Ich glaube, der Druck, den Sie da in so einem OP-Saal haben, natürlich gibt es OPs, bei denen Sie sagen, das ist so für mich 0815, das mache ich 300 Mal im Jahr irgendwie. Aber es gibt ja auch so ganz besondere OPs, die dann, weiß ich nicht, 10 Stunden, 15 Stunden, das ist ja A, eine körperliche Anstrengung, aber auch ein mentaler Druck, den Sie da haben. Wie gehen Sie damit um?
Ich glaube, das ist zumindest deutlich besser geworden. Je mehr man kann, je mehr Selbstvertrauen man hat, desto besser wird das. Wobei man darf auch nicht zu viel Selbstvertrauen haben dabei.
Dass man sich überschätzt, oder?
Ja, genau. Aber ich glaube, das geht eigentlich ganz gut. Und es hängt immer so ein bisschen davon, gerade bei schwierigen Operationen, wie man in so eine Operation reingeht. Eine richtig schwierige Operation, die ich selten gemacht habe, oder die ganz selten sowieso überhaupt ist, die habe ich vorher im Kopf schon mal operiert. Und ich habe halt dadurch eher weniger Überraschung. Und das ist immer ganz schlecht, wenn man beim Operieren eine Überraschung erlebt. Mhm. Man sollte eigentlich immer darauf vorbereitet sein. Und ich glaube, dass man das mit der Zeit ganz gut kann. Schwierig ist immer noch so, was Sie gerade gesagt haben, wenn man eine Operation so sehr lange dauert. Wobei früher habe ich häufig 8 Stunden oder 10 Stunden operiert. Das ist heute eher eine Seltenheit geworden. Teilweise durch die Techniken, die man hat, aber natürlich da auch durch die Erfahrung. Manche Operationen, wo ich früher 4 oder 5 Stunden operiert habe, die operiere ich heute in 1,5 Stunden. Das ist einfach nur die Erfahrung und das macht es halt natürlich besser. Aber die langen Operationen nach wie vor, wenn ich mal 10 Stunden operieren muss oder so, das
tut dann noch
nach 5, 6 Stunden reicht es mir eigentlich. Ja, ja. Aber da muss man halt dann durch. Aber das ist tatsächlich auch kein ganz großes Problem. Wir sind da trainiert dafür. Und außerdem lebe ich gesund.
Sind auch mit dem Fahrrad hergekommen.
Bin mit dem Fahrrad hergekommen,
ja. Aber dennoch stelle ich mir vor, nach 5, 6 Stunden, dass die Hände da mal krampfen.
Naja, so. Man macht, wenn man so eine ganz lange Operation hat, macht man durchaus mal eine Pause. Mhm. Man trinkt was zwischendurch oder wenn es ganz lange dauert, ich esse dann auch was, leg mal eine 1/4 Stunde die Beine hoch und guck mir nochmal die Bilder an und lass nochmal alles Revue passieren und kann mich dabei auch ganz gut erholen.
Sie meinen gerade, Sie gehen vor so einer OP die OP schon mal im Kopf durch. Das heißt, dann stelle ich mir vor, Sie eine Art meditieren so oder?
Ja, genau. Ich sitze, also meistens habe ich die Bilder, die Röntgen- oder MRT-Bilder habe ich da und dann spiele ich vielleicht auch damit, aber dann operiere ich das sozusagen einmal durch oder Teile der Operation, die vielleicht schwierig sind und das ist dann immer super gut, weil man dann eigentlich auch vorbereitet ist darauf, auf was vielleicht passiert und was passieren könnte. Oder es ist ja auch wichtig bei uns, dass man die Anatomie immer gut kann. Mhm. Und wenn wir zum Beispiel Tumoren haben, dann wird die normale Anatomie irgendwie völlig verschoben und verdreht oder sowas. Und dass man sich das vorher anguckt, wo welches Gefäß hinverlagert ist, dass man das vorher sieht, das hilft einem ungemein.
Unfassbar. Ich finde es immer noch unfassbar, dass man da überhaupt irgendeinen Durch- und Überblick hat. Das gehört jetzt nicht dahin, das gehört dahin.
Und ja, ich glaube, da ist auch die so ein Orientierungsvermögen aber auch sehr wichtig. Leute, die kein Orientierungsvermögen haben, haben da sicher eine größere Schwierigkeit. Mhm. Aber dieses Orientierungsvermögen, glaube ich, habe ich ganz gut und deshalb wollte ich ja auch Pilot werden, weil man muss da auch immer navigieren und
jetzt navigieren Sie ein bisschen kleiner.
Das gehört halt dazu, ja, und das gefällt mir aber auch gut.
Sie haben gerade schon die Technik so ein bisschen erwähnt, dass sich das ja auch verändert hat, glaube ich, im Laufe der Jahre. Wie hat sich Ihr Job denn grundsätzlich, seitdem Sie das machen, verändert, ins Positive oder ins Negative? Oder auf welchen Ebenen, sagen wir so?
Also, als ich angefangen habe, haben wir halt unglaublich lange Arbeitszeiten gehabt. Wir haben ja, als ich angefangen habe, haben wir, wenn wir Dienst hatten, 24 Stunden Dienst, sind wir nicht nach Hause gegangen, haben am nächsten Tag noch weitergearbeitet bis zum Abend. Das hat sich ja völlig verändert, dass man nicht mehr so viel arbeitet. Aber man war trotzdem sehr viel mehr eigentlich an dem Medizinischen dran. Heute ist es so, dass sich doch sehr viel mit Dokumentation irgendwie verändert hat, das teilweise so erheblich überhand nimmt, dass einen manchmal den Job ein bisschen verleidet oder keinen Spaß macht. Wobei viele Sachen sind halt notwendig, das sehen wir auch ein, aber viele Sachen sind halt auch einfach zu viel geworden.
Mhm. Das höre ich wirklich querbeet über alle Branchen, dass diese Dokumentationspflicht oder dieses Bürokratische, was dahinter ist, einfach so viel Zeit frisst von dem normalen Job, den man eigentlich machen will, und dass es in anderen Ländern augenscheinlich einfacher ist.
Das
ist
in anderen Ländern deutlich einfacher.
Ob es jetzt gut oder nicht gut ist.
Also es hat immer Vor- und Nachteile. Wir haben natürlich auch immer so ein bisschen so eine defensive Medizin, weil wir Angst haben, wir werden von irgendjemand angegriffen. Entweder von der Krankenkasse ist falsch abgerechnet oder auch wenn mal irgendwas nicht ganz richtig gelaufen ist, dass man da irgendwie schnell irgendwie an den Pranger kommt. Und dafür müssen wir wahnsinnig viel dokumentieren. Aber auch wenn man heute ins Krankenhaus geht, dann kriegen sie ja so ein Packen an Stapel, was sie da alles unterschreiben müssen, an Verträgen, was sie gar nicht durchlesen können. Mhm. Aber sie müssen es unterschreiben, sonst dürfen sie gar nicht behandelt werden.
Das sind alle diese Ausschlusssachen, wenn was passiert, dann so.
Ja, auch bei den Verträgen ist ja auch so, dass, naja, wer was wie bezahlt und wenn irgendwas nicht bezahlt wird, dass der das zu bezahlen muss, ist schon schwierig,
muss ich sagen. Man will doch einfach nur ein Pflaster.
Genau.
Gibt es noch Überraschungen in Ihrem Job? Oder haben Sie schon gefühlt alles mal erlebt und gesehen?
Nein, es gibt eigentlich immer mal eine Überraschung. Die positivsten Überraschungen eigentlich sind, muss ich sagen, wenn man jemanden operiert und man denkt, das ist ein ganz bösartiger Hirntumor und kriegt daraus, wow, das ist ein eingebluteter, gutartiger Hirntumor, mal was raus und die sind gesund hinterher. Das sind so die sehr positiven Überraschungen. Es gibt leider ja eine Menge bösartige Hirntumoren, wo wir zwar heute sehr viel machen können, aber die wir trotzdem nicht heilen können. Und wenn man plötzlich dann mal so einen heilbaren Tumor hat, obwohl man was anderes erwartet hat, ist man natürlich glücklich.
Wir reden jetzt sehr viel von den positiven Sachen, die natürlich dadurch passieren. Aber ich habe es ja auch eingangs schon gesagt, es gibt natürlich auch dann Momente, die halt dann nicht so schön sind. Wird man da geschult, damit umzugehen, oder?
Naja, es ist so, dass wenn man anfängt, dann fängt man ja mit kleinen Operationen an. Und bei kleinen Operationen gibt es in der Regel, kann es auch Komplikationen geben. Jeder hat schon Komplikationen gehabt, jeder, der operiert. Und wenn er keine Komplikationen hatte, dann hat er auch noch nicht operiert er nicht. Und das ist schon schwierig am Anfang so, dann hat man so kleine Komplikationen, zum Beispiel bei einer Bandscheibe, dass da Nervenwasser aus der rausläuft und was eigentlich nicht sein sollte. Und da hat man schon Schwierigkeiten. Das lernt man, damit umzugehen. Man kann das auch natürlich mit seinen Kollegen besprechen. Aber das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Und es gibt ja immer wieder so Phasen, wo man, wenn man irgendwas mal passiert ist, wo man sagt, man will den Job vielleicht hinschmeißen. Mhm. Das ertrage ich nicht. Und man muss auch sagen, und je weiter man kommt, je gefährlicher die Operationen möglicherweise werden, desto gefährlicher werden in der Regel auch die Komplikationen, wenn was passiert. Und das ist schon sehr schwierig, manchmal damit umzugehen. Die Chirurgen brauchen einen gewissen Verdrängungsmechanismus dafür, weil wenn sie da ewig das mit sich rumschleppen würden, dann würde sie das so doll bremsen, dass sie gar nichts mehr machen können. Und man muss sich sicherlich auch überlegen, es gibt viele Operationen, wenn man nichts operiert, passiert wahrscheinlich auch was ganz Schlimmes, dauert vielleicht noch ein bisschen. Und das ist natürlich so eine Strategie, wie man sich so ein bisschen helfen kann dabei.
Also quasi.
Um eine Komplikation, die man möglicherweise gehabt hat, irgendwie so ein bisschen abzumildern. Hätte man nichts gemacht, wäre es auch gekommen, hätte vielleicht noch 3 Monate gedauert oder irgendwie sowas.
Gibt es denn, oder haben Sie das Gefühl, oder gibt es denn so vielleicht auch Ärzte, Kolleginnen, die sagen irgendwie, okay, ich habe jetzt so doll Angst davor, ich mache jetzt erstmal nichts?
Naja, es gibt schon. Es gibt ja auch unter den Chirurgen natürlich verschiedene Temperamente. Mhm. Und einer, der ein bisschen forscher ist und einer, der zurückhaltender ist. Da gibt es sicherlich Unterschiede. Es gibt manche Leute, die dadurch so gebremst werden, die aber dann auch als Chirurg oder als Neurochirurg nicht so richtig was taugen, weil die können sich dann nicht mehr weiterentwickeln. Mhm. Also da kann die eigene Persönlichkeit so eine Bremse sein, dass man dann aber auch die Notbremse ziehen muss und was anderes machen muss.
Wenn man es dann einsieht.
Wenn man es dann einsieht, beziehungsweise einem das gesagt wird.
Sie haben es gerade schon mal kurz gesagt, dass man auch ab und zu überlegt, wenn da diese negativen Momente kommen, dass man sagt, okay, ich schmeiße jetzt alles hin. Gab es bei Ihnen konkret auch so Momente, wo Sie gesagt haben, jetzt reicht's mir jetzt, ich schaffe das nicht mehr?
Die gab es auf jeden Fall. Und ich hatte ja auch am Anfang gesagt, da macht man die kleinen Sachen und da passiert was. Und auch am Anfang hatte ich schon mal gesagt, nee, das... Ich weiß nicht, ob ich das aushalte, aber es ist dann, wenn man so eine Komplikation hat, ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einer Trauerarbeit, nicht? Wenn Sie einen Freund verlieren oder einen Angehörigen verlieren oder so, ja, das ist in der ersten Zeit schrecklich, aber dann nach einer gewissen Zeit können sich damit arrangieren. Und so ist es tatsächlich bei mir auch gewesen mit einigen Komplikationen, die ich auch schon mal als Junger hatte, dass ich schon gedacht habe, ich weiß nicht, ob ich das aushalte, aber ich konnte mich in der Regel damit dann irgendwie arrangieren und habe gesehen, dass ich, ich habe Komplikationen gehabt, aber über den Long Run waren das vielleicht relativ wenig Komplikationen und damit konnte ich dann natürlich auch besser leben, dass ich das wusste und ich wüsste, wenn irgendjemand anders macht, hat er vielleicht mehr Komplikationen oder genauso viel Komplikationen und dass ich also sagen könnte, naja gut, ob ich das mache oder der das macht, dann ist das schon okay. Mhm.
Liegt ja dann am Ende nicht bei Ihnen, sondern dann an dem Patienten oder was da vor sich geht. Ich liebe ja persönlich Anekdoten und Geschichten. Haben Sie so ein, zwei Geschichten in Ihrer Laufbahn erlebt, die Sie so geprägt haben, bei denen Sie sagen können, ohne Namen zu nennen und sonstiges, das war so wirklich so ein einschneidendes Erlebnis?
Also eine Geschichte erinnere ich ganz gut. Das war ein Patient, der hatte eine Trigeminusneuralgie. Trigeminusneuralgie ist so ein einschießender Gesichtsschmerz, so sekundenartig, dann ist er wieder weg. Und wenn man gegen die Haut kommt oder wenn man was isst, so Zähne beugt, dann löst man das immer wieder aus. Das ist fürchterlich, dieser Schmerz. Wenn man das hat, das ist ein, nennt man auch nicht umsonst Suicide Disease, weil die Leute, wenn sie nicht richtig behandelt werden, dann denken sie auch durchaus an Selbstmord. Man kann diese Erkrankung ganz gut mit Medikamenten zumindest zunächst behandeln, aber dann irgendwann geht's nicht mehr. Und man kann diese sehr gut operieren. Meistens ist diese Trigeminusneuralgie so ein Gefäß-Nervenkonflikt tief im Schädelinneren. Wenn man hinter dem Ohr etwa 6-7 Zentimeter in die Tiefe geht, da ist so ein Gefäß, was auf den Trigeminusnerv drückt. Und das kann man abpräparieren. Das ist, wenn man das gut kann, keine besonders schwierige, aber es ist schon ein bisschen friemelige Operation. Und da habe ich einen Patienten, der hat diese Irrenschmerzen gehabt. Der war nerviger Patient, weil kann man sich vorstellen, wenn man immer Schmerzen hat, dann ist man nervig. Und der hat aber tierische Angst vor der Operation gehabt. Und dann habe ich ihm gesagt, also er leidet so, er muss das machen. Und dann hat er mir noch erzählt, ja, und da hat er so viel Stress mit seiner Frau, die ihn gar nicht mehr erträgt, weil er immer nur so
die glaubt
schlecht nicht, drauf oder? Ist und sowas. Naja, dann hat es trotzdem noch ziemlich lange gedauert und dann habe ich ihn operiert und das war super. Das ist so eine sehr schöne Operation. Man operiert die und die meisten sind sofort schmerzfrei hinterher. Der war auch sofort schmerzfrei. Und dann habe ich ihn gefragt, als er 6 Wochen zur Nachuntersuchung kam, ja, und wie ist das jetzt mit Ihrer Frau? Ich habe zu lange gewartet, sie hat sich schon scheiden lassen von mir. Vor der Operation schon.
Oh,
und,
nee.
Aber das ist so, so eine Geschichte. Seitdem erzähle ich vielen Schmerzpatienten auch. Also ich behandle nicht nur ihre Schmerzen, sondern ich mache auch Paartherapie.
Ja, wer weiß, was am Ende besser war in dem Fall. Das ist eine schöne Geschichte. Wie, also Sie haben jetzt dieses... wie hieß denn mal dieses?
Trigeminusneuralgie.
So, da muss man ja auch erstmal drauf kommen, dass es das ist. Ist es dadurch, dass sie viel Research machen, viel lesen und?
Diese Erkrankung ist zwar relativ selten, aber sie ist ganz typisch. Die Patienten haben so ein Einschlagen, den Schmerz im Oberkiefer-, Unterkieferbereich oder auf einer Seite. Den können sie häufig auch auslösen durch Berührung. Aber auch ein Windstoß kann manchmal schon ausreichen. Ne? Und wenn man das hört, dann ist das eigentlich relativ klar. Da gibt es relativ wenig Differentialdiagnosen, also andere Erkrankungen, die das machen. Da muss man halt ein MRT machen, gucken, wie das aussieht, ob man so ein Gefäß findet und sowas. Und die Sache ist eigentlich relativ klar. Das ist aber tatsächlich eine Erkrankung, auf die ich mich ganz besonders spezialisiert habe, die ich auch liebe, von der Operationstechnik her, aber auch natürlich von der Erfolgsquote. Und deshalb freue ich mich natürlich auch immer tatsächlich, wenn ich einem Patienten mit so einer Erkrankung helfen kann.
Gibt es Krankheitsbilder, die sich im Laufe der Zeit irgendwie vermehrt haben oder verändert haben? Weil ich habe im persönlichen Umfeld das Gefühl, dass so Krebskrankheiten einfach mehr werden als früher. Oder ist es einfach nur mein persönliches Empfinden?
Es ist manchmal relativ schwierig zu sagen, was wirklich mehr geworden ist. Sind Hirntumoren wirklich mehr geworden? Was sicherlich mehr geworden sind Metastasen, also Tochtergeschwülze von irgendwelchen Krebsarten, die auch in das Gehirn gehen. Aber auch deshalb, weil man das natürlich alles viel besser behandeln kann, weil die viel länger leben. Und früher war es zum Beispiel so, wenn irgendjemand eine oder zwei Metastasen, also Tochtergeschwülze im Gehirn gehabt hat, von zum Beispiel einem Lungentumor, da kann man gerade noch behandeln. Heute, wenn das 4, 5, 6 sind, behandelt man die auch. Ein Teil würde man vielleicht operieren, die anderen würde man stereotaktisch bestrahlen, also radiochirurgisch behandeln. Und also da geht heute natürlich viel mehr, aber die Patienten leben natürlich auch viel länger, auch mit diesen Tumorerkrankungen. Und dann kommen natürlich andere zusätzliche Erkrankungen. Oder eine fortschreitende Operation scheint dann so zu sein, dass diese Erkrankungen viel häufiger werden.
In der Medizin ist es generell so, dass die Entwicklungssprünge sehr, sehr stark sind, glaube ich, oder? Weil ich ein privates Beispiel, ich habe Zwillinge, die sind jetzt 3 und kamen 6 Wochen zu früh zur Welt. Der eine hatte 1400, der andere 1600 Gramm. Und die Ärztin oder Krankenschwester meinte, vor 10 Jahren wäre das noch kritisch gewesen, jetzt ist es gar kein Problem mehr. Ist es bei Ihnen auch so?
Nein, also auch vor 50 Jahren gab es erstmal schon super gute Chirurgen, auch Neurochirurgen, auch vor 100 Jahren. Heute hat man natürlich sehr viel mehr Techniken. Wir können zum Beispiel einen Tumor, den wir gar nicht richtig sehen können, weil er sich vom Hirngewebe gar nicht so richtig unterscheidet, können wir möglicherweise mit einem Farbstoff anfärben vor der Operation, dass die Patienten vorher was trinken. Und dann sehen wir plötzlich während der Operation, wie das, wo der Tumor ist und wo denn die Grenzen von dem Tumor sind. Das sind natürlich erhebliche Sachen. Und ja, da gibt es erhebliche Entwicklungen, auch wenn diese Entwicklungen nicht immer bedeuten, großer Schritt nach vorne, dass die Prognose insgesamt plötzlich auch, oder dass man so etwas heilen kann, oder die Prognose ganz entscheidend besser ist. Aber natürlich so über die Jahre sind so viele Fortschritte da, dass es sich natürlich auszahlt für die Patienten. Mhm. Ja.
Gibt es oder gab es bei Ihnen berufliche Umwege, die Sie weitergebracht haben? Bei denen Sie im ersten Schritt das Gefühl hatten, also irgendwie komme ich jetzt auf eine ganz falsche Bahn, aber am Ende sehen Sie in der Retrospektive, das hat mir richtig was gebracht.
Nicht so richtig, muss ich sagen, weil ich habe halt Medizin studiert und dann hatte ich ja während des Medizinstudiums mich relativ rasch an die Neurochirurgie gekommen. Ich weiß, dass ich als Schüler im Gymnasium habe ich mal einen neurochirurgischen Vortrag gehört und da ging es so um Anastomose, also so Kurzschlüsse von den Gefäßen von außen in das Gehirn herein bei Durchblutungsstörung. Und das fand ich doch eine super friemelige Arbeit, die hat mir überhaupt nicht gefallen, muss ich sagen, als Schüler. Aber das war dann doch, als ich das gesehen habe, als ich das praktisch gesehen habe oder so, war das was ganz anderes. Und ich habe keine Umwege oder so Aha-Erlebnisse, dass ich irgendwie in eine andere Richtung gekommen bin. Aber ich habe natürlich sehr viele Chirurgen in der ganzen Welt gesehen, wie sie operiert haben. Und die haben mich natürlich schon inspiriert. Und das war natürlich schon gut, ja.
Ich habe letztens irgendwo gesehen, da gab es so diese Fern-OPs, dass irgendwo ein Chirurg in Seattle gesessen hat und hat dann in, was weiß ich.
Ja, das war ja letzte Woche oder vorletzte Woche hier in Hamburg. Ein Urologe hat hier einen Patienten in Peking operiert. Also der war hier und der Patient war in Peking mit so einem Da Vinci-Roboter oder so was ähnliches wie ein Da Vinci-Roboter. Und das geht heute halt natürlich über das Internet 5G ganz gut. In der Neurochirurgie sind diese Roboter, die es zurzeit gibt, noch nicht gut genug, muss ich sagen. Die sind alle noch für die Neurochirurgie viel zu grob. Aber da wird sich sicherlich auch einiges entwickeln. In den nächsten 10 Jahren bin ich mir sehr sicher. Und dann ist es so, dass natürlich auch einer vielleicht in Amerika oder in, was weiß ich, Peking hier operieren kann oder umgekehrt. Und da muss ich natürlich sagen, ich habe ja vorhin gesagt, wie wichtig ist, dass man so viel operiert und dass man so diese Fingerfertigkeit hat. Und da ist es tatsächlich möglich, dass dann, dass man bei bestimmten Operationen eine Expertise kriegt, weil man so viel operiert hat, dass man natürlich noch mal eine Klasse besser ist. Mhm. Ich erinnere mich, ich war einmal in China. China haben die ja sowieso unglaubliche Patientenzahlen. Und dort haben sie halt so Spezialisten gehabt, die nur sogenannte kleine Brückenwinkeltumoren operiert haben, wo wir im Jahr nur 20 Stück von haben. Aber die haben, was war sie, in der Woche 20 gehabt. Und die haben natürlich dann mit dieser Sache doch eine andere Expertise. Und dieses viel Operieren, das ist von unschätzbarem Wert. Und man wird so gut dabei. Nicht? Ich vergleiche das auch immer gerne, wenn Ihr Wasserhahn zu Hause kaputt ist, und Sie versuchen das mal selbst zu reparieren. Also jetzt nichts gegen Ihre Geschicklichkeit oder so. Aber wenn ich das zu Hause machen würde, ich bin, glaube ich, nicht ungeschickt mit meinen Händen, aber das wird nicht so richtig gut. Das dauert lange, wird nachher alles schmutzig. Absolut. Es tropft vielleicht was. Wenn der Klempner kommt, der das jeden Tag 5-mal macht oder so, der macht das was in einer Viertelstunde, ist viel besser, als wenn ich das gemacht hätte, ist noch sauber und funktioniert. Und so ist es beim Operieren auch. Wenn Sie irgendwas super können, wenn Sie es dauernd machen, sind Sie einfach super. Mhm.
Übung macht den Meister.
So, genau.
Gab es denn dennoch in Ihrer Karriere einen Fehler, der Ihnen am meisten geholfen hat?
Ja, es gibt sicherlich einige Fehler, woraus man irgendwie gelernt hat. Wobei ich jetzt gar nicht den eigentlichen Fehler sagen kann. Aber wichtig ist es natürlich, wenn man einen Fehler hat, oder einen Fehler bemerkt hat, dass man den analysiert und warum der überhaupt aufgetreten ist. Ganz schlimm bei uns sind die Fehler oder sagen wir mal, eine Komplikation und wir wissen nicht, wir verstehen nicht, warum diese Komplikation aufgetreten ist. Mhm. Und die macht uns mürbe. Mhm. Das andere ist immer noch so, gut, wir wissen, dass es deshalb passiert, wir können das in Zukunft vermeiden. Aber wenn wir nicht wissen, warum das aufgetreten ist, das macht einen mürbe, da kann man natürlich forschen, suchen oder sowas, aber man kriegt es nicht immer raus. Und das sind eigentlich die schlimmen Komplikationen oder schlimmen Fehler.
Wenn wir jetzt nochmal paar Jahre zurückgehen, also an den Anfang ihrer beruflichen Karriere. Gibt es etwas, was Sie Ihrem jüngeren Ich raten würden, bevor es in den Job geht?
Also ich würde immer sagen, man muss dafür brennen und man muss sehen, wenn man das macht, wenn man Spaß daran hat, dann soll man auch da richtig weitermachen. Und ehrlich gesagt, ich habe in meiner Karriere, auch wenn ich meine Frau würde sagen, ja, viel zu viel gearbeitet habe, aber diese ganzen Entbehrungen und so weiter, die sind mir alle eigentlich leicht gefallen für das, was ich dann hinterher erreicht habe.
Mhm. Kommen wir auch gleich schon zum Ende. Würden Sie alles heute nochmal genauso machen wie damals?
Ich würde vieles so machen. Man muss sagen, wenn man Karriere machen will in der Neurochirurgie, dann hatte ich ja schon anfangs mal gesagt, muss man nicht nur operieren, man muss auch ein bisschen schreiben und ein bisschen publizieren, was nicht immer so meine Stärke war. Und ich habe halt lieber gearbeitet und praktisch gearbeitet. Und da hätte ich vielleicht ein ganz bisschen mehr noch investieren sollen dafür. Das ist ja heute relativ einfach, wenn man schlecht schreiben kann, haben wir gerade im Vorgespräch schon darüber geredet, kann man ein bisschen KI zur Hilfe nehmen
aber nicht
auf keinen Fall ungeprüft, aber einfach als Formulierungshilfe, als Schreibhilfe, nachdem man aber die ganzen Fakten selbst vorgegeben hat. Und das ist sicherlich relativ hilfreich. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben jetzt über 100 Publikationen gehabt, aber das ist, man muss letztendlich wissen, wenn man irgendwas verändert, irgendwas Neues macht oder irgendwas, wer schreibt, der bleibt. Das muss man sich immer überlegen, wenn man gerne möchte, dass das irgendwie bleibt, was man macht oder was man vielleicht eingeführt hat, dann muss man einfach schreiben. Und das hat mir manchmal, das ist mir nicht leicht gefallen immer. Aber sonst bin ich eigentlich zufrieden, wie das gelaufen ist.
War das so ein notwendiges Übel, was Sie mitgekauft haben dafür, dass Sie dann Ihren Job gut machen durften? Gibt es noch etwas, was Sie beruflich noch erleben möchten?
Schwierige Frage, weil ich ja sozusagen kurz vor der Rente bin. Ich habe noch ein halbes Jahr zu arbeiten, aber ich muss sagen, es hat mir immer gut gefallen. Ich habe ja auch wissenschaftlich nebenher immer etwas gemacht und bin mit meinen Spezialgebieten dann auch um die ganze Welt gereist eigentlich. Das würde ich gerne natürlich noch weitermachen. Ich habe vorübergehend Präsident der Hydrocephalus-Gesellschaft, der Internationalen Hydrocephalus-Gesellschaft. Wir hatten auch hier in Hamburg vor ein paar Jahren den Weltkongress gehabt. Und das sind so Sachen, das hätte ich vielleicht noch für die Trigeminusneurologie einmal gebraucht.
So Speaker oder in lehrender Form? Oder ist man automatisch auch Lehrer, wenn man Chefarzt ist?
Ja, man ist auf jeden Fall, wenn man auf, man wird ja dann häufig auch auf Kongresse eingeladen als Gastredner. Und da ist natürlich diese, wenn man solche Gastvorträge hat, ist es häufig nicht neue Wissenschaft, sondern dass man auch von seiner Erfahrung letztendlich den anderen mitteilt und sie daran teilhaben lässt. Insofern ist man sehr viel Lehrer auch dabei, ja.
Herr Dr. Kehler, vielen lieben Dank, dass Sie da waren und dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in Ihren Weg, in Ihren Job, in ja all das, was Sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch erlebt haben und erleben durften. Alle Infos zu Neurochirurgie und Wirbelsäulenchirurgie packe ich mal in die Shownotes und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid bei Job oder Flop, wie viel Traum ist dein Beruf? Vielen lieben Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank.